Die Gnade und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir machen heute weiter in der Apostelgeschichte. Beim letzten Mal hatten wir die Kapitel 21 bis 28 und jetzt greifen wir uns nochmal Kapitel 26 heraus. Das ist die Verteidigungsrede des Paulus vor Agrippa und dem römischen König Agrippa II. Und dem Statthalter Festus. Wir sind also jetzt in dem Teil, wo Paulus in römischer Gefangenschaft ist, wie in dem gesamten letzten Drittel der Apostelgeschichte. Und seine Rolle hat hier schon gewechselt, eben von der Rolle eines aktiven Missionars, der seine Reiseziele selbst bestimmen konnte, der die Orte selbst bestimmen konnte, wo er das Evangelium verkündet. Und jetzt ist er in der Rolle eines Gefangenen und er muss fortwährend seine Unschuld erklären und muss denen, die ihn anklagen, erklären, warum er eben nicht schuldig ist. Er ist also im Gefängnis, er ist vor Gerichten und er muss sich eben rechtfertigen. Und das haben wir beim letzten Mal eben ausführlich gesehen und durften eben feststellen, wie Gott es gelenkt hat, dass er in seiner Gefangenschaft nicht weniger verkündet hat, sondern dass er enorm viel Gelegenheit bekommen hat zu verkünden. Und zwar konnte er vor Menschen verkünden, an die er sonst als freier Missionar, als freier Mensch, freilaufender Mensch gar nicht herangekommen wäre. Sondern die hätten im Grunde kaum Notiz von ihm genommen. Aber so, er war Gefangener und er stand vor ihrem Gericht und vor diesen Menschen durfte er dann das Evangelium verkünden. Und wir konnten eben auch sehen, dass Paulus sehr wohl in seinem Dienst gelitten hat. Wir konnten aber eben sehen, dass Gott im Hintergrund die Fäden gezogen hat, dass er ihn bewahrt hat und dass er ihn in immer neue Situationen hineingeführt hat. Heute schauen wir uns also die Verteidigungsrede des Paulus vor König Agrippa II. Und dem Statthalter Festus an. Und wie es zu dieser Gelegenheit gekommen ist, das haben wir gerade in der Lesung gehört, Kapitel 25. Da haben wir gehört, wie es dazu kam, dass eben Paulus vor den beiden höchsten weltlichen Instanzen der Region sprechen durfte. Paulus hatte sich eben vor der Verhandlung auf den römischen Kaiser berufen und Festus war also bereit, ihn nach Rom zu schicken, aber er hatte keinen triftigen Grund. Alles, was er von Paulus gehört hatte, musste er sagen, unschuldig im Sinne des römischen Rechts. Er wusste also nicht, wie er es rechtfertigen konnte, Paulus nach Rom vor den Kaiser zu schicken. Und so kam dem Festus der Antrittsbesuch des König Agrippa sehr gelegen, denn von Agrippa wusste er, dass dieser sich mit den jüdischen Gesetzen und Gebräuchen auskannte und erwartete, dass eben Agrippa den Fall von Paulus kompetent beurteilen könnte und dass er eben auch einen Rat bezüglich der Anklage geben könnte. So kam es also zu dieser Verteidigungsrede des Paulus, die damit anfängt, dass Paulus seine Situation verteidigt, seine Person im Grunde erklärt und dann, das werden wir sehen, macht er einen evangelistischen Angriff auf den König Agrippa. Paulus darf sich also zuerst einmal rechtfertigen vor einem Mann des Judentums, der anders als eben die Statthalter Felix, der vorherige Statthalter, und Festus, der etwas von diesen Streitfragen verstand, um die es eigentlich ging, warum die Juden ihn eigentlich verfolgt haben, den Paulus. Und er durfte ihm das erläutern und er konnte sich aber gleichzeitig auch sicher sein, dass ihm nicht dieser Hass begegnet, diesen Hass, den er eben auch von diesen Hohenpriestern und Ältesten in Jerusalem erfahren hat. Von Agrippa II. Als König von Judäa wird zwar berichtet, dass er nicht so grausam und brutal war wie sein Vater, allerdings war er moralisch durchaus kein Vorbild, denn er lebte eben mit seiner Schwester Bernice, wie es bei Schlachter heißt, oder Berenike, wie es bei Luther heißt, in einer Inzestbeziehung. So, Paulus wird also vor die führenden weltlichen Köpfe der damaligen Zeit geladen, um sich zu verteidigen. Und dazu kommen eben auch noch, das haben wir gesehen, Agrippa und Bernice sind mit großem Prunk gekommen. Das heißt also, alle wichtigen Ratgeber, Offiziere und Geschäftsleute, die Agrippa begleitet haben, das kennen wir von Staatsbesuchen, jetzt in der heutigen Zeit auch. Wenn es ein ganz formeller, hoher Staatsbesuch ist, dann reist Angela Merkel, die macht ihr ganzes Flugzeug voll mit Wirtschaftsbossen, wenn es nach China geht, um dort richtig Verhandlungen zu führen, um dem Land, das sie besucht, auch zu zeigen, wie wichtig es ist. Es waren also noch alle wichtige Ratgeber dabei, es waren Offiziere dabei und Geschäftsleute. Das war eben dann der große Prunk. Die ganze Bühne ist also bereit für die Verteidigungsrede des Paulus und Agrippa ermutigt ihn in Kapitel 26, Vers 1. Und jetzt dürft ihr eure Bibeln mit aufschlagen, weil wir auch immer wieder eben in den Text gucken. Er ermutigt ihn zu freier und ausführlicher Rede vor der gesamten Gesellschaft. Da heißt es, Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so. Und damit sind wir beim ersten Predigtpunkt. Das Evangelium und Paulus Leben als Verteidigungsrede. In Vers 2 und 3 spricht Paulus Agrippa erst einmal zu, dass er, Agrippa, auf jeden Fall auch das Vermögen hat, einer ausführlichen Erläuterung zu folgen. Da heißt es, ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben, da du ja alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Paulus gibt also spricht Agrippa die Autorität zu, dass er jetzt auch diese theologischen Details alle versteht, dass er damit vertraut ist, dass er damit nicht überfordert sein wird. Und in 4 bis 11 beschreibt Paulus seine Entwicklung und berichtet von seiner Ausbildung als konservativer Pharisäer. Er ist der strengsten Auslegung des jüdischen Glaubens gefolgt und hat unter den Pharisäern zu den Hardlinern gehört. Da heißt es ab Vers 4, mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt, da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht, wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Paulus beruft sich also auf den Bund, den Gott mit den Glaubensvätern geschlossen hat. Abraham, Jakob, Mose, David. Und fragt jetzt Agrippa, warum die Pharisäer ihn anklagen, denn sie sollten auf Basis ihrer Lehre den gleichen Glauben vertreten. Also im Grunde sagt er, schau mal, eigentlich vertrete ich noch die gleiche Position wie als Pharisäer. Das verstehst du doch, das weißt du doch. Da musst du mir doch recht geben, da sind wir auf der gleichen Seite. Und dann kommt noch, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Und jetzt schlägt er den Bogen zu Jesus Christus. Die Pharisäer glauben an die Auferstehung von den Toten und die Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und Paulus vertritt diese Position weiterhin, aber eben mit Blick auf Jesus Christus, der eben auferstanden ist. Und dafür wird er von den Pharisäern beschuldigt. Und dann erläutert Paulus, wie seine Position gegenüber Jesus Christus gewesen ist, zu Anfang, nach der Auferstehung von Christus. Da schreibt er in Vers 9 bis 11, da lesen wir, ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu, des Nazareners, viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen und über die Maßen wütend gegen sie, verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Das Leben von Paulus beweist trotz der Anklagen, dass also niemand das Gesetz Gottes intensiver studiert und liebt und auf die Auferstehung gehofft und die biblische Lehre mit allen Mitteln unterstützt hat wie Paulus. Er hat sich nicht verändert. Aber er äußert, das haben wir gerade gesehen in den Versen 9 bis 11, auch Verständnis für das, was seine jüdischen Brüder denken und fühlen. Noch einmal 9 bis 11. Ich habe zwar auch gemeint, ich müsste den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat, und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen und Lästerung zwingen, und über die Maßen wütend gegen sie, verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Paulus hat also das Christentum früher selbst so beurteilt und hat es verfolgt, und er war der härteste Verfolger, den die Christen in der Anfangszeit hatten. Also Paulus weiß sehr wohl, wie man das Evangelium falsch verstehen kann. Und im Grunde sagt er, ja, ich hatte es auch falsch verstanden, was die Hohepriester, die Pharisäer heute sagen, das habe ich selbst auch geglaubt. Aber dann sagt er eben auch, der Beweis durch Christus, dass das alles wahr ist, dass das Christentum keine Erfindung ist, der war eben so stark und so überzeugend, dass Paulus seine Einschätzung geändert hat. Also es ist da kein, Paulus sagt, ich war kein wankelmütiger, effektheischender Nachfolger der Hohepriester und Ältesten meines Volkes, sondern ich habe aus voller Überzeugung gehandelt. Aber dann ist ihm Jesus Christus begegnet, das lesen wir in Vers 12 bis 16. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Als Paulus also mit der Wirklichkeit des auferstandenen Christus konfrontiert wurde, hat sich sein Leben von Grund auf geändert. Christus hat ihm gesagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Das heißt, dieser Stachel, das war etwas, womit man Vieh unter Kontrolle gehalten hat. Das heißt, das war am Halsband, war ein Stachel, und wenn man an diesem Halsband gezogen hat, dann hat sich dieser Stachel halt in das Fleisch reingebohrt. Und sofern das Vieh fein den entspannten Gang mitgegangen ist, war es nicht schmerzhaft, ist es in eine andere Richtung gegangen, kam sofort dieser Stachel und hat das Vieh dann wieder in die richtige Richtung geführt. Das war so schmerzhaft, dass es nicht möglich war, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Und Christus sagt, Paulus, das wird dir auch so gehen. Wenn du jetzt weiter gegen mich kämpfst, das ist nicht möglich. Du wirst mir folgen. Und dann hat Paulus eben auch diesen Auftrag gekriegt. Und diese ganze Erscheinung, wie diese Bekehrung vor Damaskus erfolgt ist, das haben wir in der Apostelgeschichte schon zweimal gehört. In Kapitel 9 und 21. Und Da werden noch ein bisschen andere Details geklärt als hier. Aber hier geht es letztlich darum, dass es für Paulus so eindrücklich war, dass er eben die komplette Umkehr vollzogen hatte. Und Christus offenbart ihm also weiter diesen Plan, den er jetzt auch dem Agrippa und allen, die zuhörten, vortrug. In Vers 17. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Paulus resümiert, dass er also nicht wegen Unglauben angeklagt ist, sondern eben auch, weil er lehrt, dass auch die Heiden zu Gott finden können. Und Vers 22 und 23, sein Vertrauen hat er allein in Christus und durch die Offenbarung Gottes. Da heißt es, aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkünden werde, dem Volk und auch den Heiden. Durch das Lesen der Schrift hat er erkannt, dass genau der Christus angekündigt wird. Genau der Christus, durch den Juden und Heiden das Licht Gottes sehen können. Paulus argumentiert gegenüber Agrippa, dass auch ein sehr gut ausgebildeter und kultivierter Jude sich aufgrund von Beweisen zu Christus und zur christlichen Lehre bekehren kann und nimmt sich selbst als Beispiel. Er sagt, Agrippa, ich weiß, dass du eine vorzügliche Ausbildung hattest, dass du in der Schrift dich auskennst, du stehst auf einem sehr hohen Level, aber ich stand auch auf diesem hohen Level und ich habe das Christentum mit aller Kraft verfolgt. Und doch ist es möglich, an Christus zu glauben und den Glauben zu ändern. Ich habe es selbst erfahren, mein Leben ist der Beweis. Und und Paulus argumentiert also gegenüber Agrippa, dass er ein sehr gut ausgebildeter und kultivierter Jude sich aufgrund von Beweisen zu Christus und zur christlichen Lehre bekehren kann und nimmt sich selbst als Beispiel. Aber im Grunde sagt er eben auch, ich weiß, dass du nicht sofort dich von Christus überführen lassen willst. Ich konnte es auch nicht, ich habe mich gewehrt, aber denk darüber nach, wenn du im Geheimen bewegt oder überzeugt bist, dann musst du wissen, dass es Gott ist, der dich treibt, so wie er mich getrieben hat. Es ist also nicht nur eine Frage des Verstandes, sondern es ist eben etwas, wenn Gott, lieber Agrippa, wenn Gott dich treibt, das Evangelium zu verstehen, dann kannst du dich nicht dagegen wehren. Du kannst dann nicht einen anderen Weg einschlagen. Gott ist es, der dich hinführt. Und die Erlösung durch Christus, die Paulus im Zeugnis von seiner Begegnung mit Christus beschreibt, die wollen wir uns jetzt im zweiten Punkt genauer ansehen. Der zweite Punkt ist das Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus. Und dazu drei Fragen, nämlich wie notwendig ist die Erlösung, wie werde ich erlöst und warum werde ich erlöst? Also A. Wie notwendig ist die Erlösung? Wir lesen in Vers 16 den Auftrag, den Paulus erhält und wozu dieser Auftrag dient. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Jesus hat Paulus ausgesucht, um im Volk Israel und bei den Heiden das Evangelium zu predigen. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Das heißt also, er hat ihn nicht nur ausgesucht, das Evangelium zu verkünden, sondern er hat ihm aber auch gleich zugesagt, ja, ich schicke dich da überall hin und das wird gefährlich, aber ich werde dich auch bewahren. Du bist in meiner Hand und du bist in Sicherheit. Und mit diesem Vertrauen, das haben wir in der gesamten Apostelgeschichte, wo wir über Paulus lesen, mit diesem Vertrauen hat Paulus auch agiert. Ich meine, aus unserer Sicht hat er wirklich die wildesten Dinge gemacht und die wildesten Dinge überlebt. Und Christus hat es ihm bei der Bekehrung schon zugesagt, dass er ihn erretten wird von dem Volk und den Heiden, die ihn dann eben verfolgen. Und Paulus soll das Evangelium verkünden, damit Christus ihnen die Augen öffnen kann. Und in Vers 18 haben wir es dann eben noch einmal genau. Paulus verkündet, doch Christus öffnet die Augen und bricht die Macht des Satans über uns. Der Zustand des Menschen ist geistlich blind, geistlich versklavt. Der Mensch befindet sich in der Finsternis, fern von Gott, und insofern muss Gott uns zu ihm hinwenden. Denn ohne Gottes Eingreifen kommen wir nicht in seine Nähe. Und Paulus schließt König Agrippa in diese Verlorenheit mit ein. Und entsprechend beantwortet Paulus eben auch die Frage, wie werde ich erlöst? Also wie notwendig ist die Erlösung? Sie ist absolut notwendig, weil ohne Erlösung bleiben wir in der Dunkelheit und bleiben wir fern von Gott. Wie kommt es zu dieser Erlösung? Das heißt, wie werde ich Christ? Und das erklärt Paulus in Vers 18 im zweiten Teil. Da sagt er, was wir zu tun haben. Wobei wir uns fragen, haben wir etwas zu tun? Wenn wir jetzt genau hingucken, dann lesen wir nämlich 18b, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch Glauben an mich geheiligt sind. Also erstens empfangen wir Vergebung der Sünden und zweitens dürfen wir dann einen Platz unter denen einnehmen, die geheiligt sind. Erlöst werden bzw. Christ werden bedeutet, dass man Vergebung empfängt und nicht, dass man sie verdient oder für ein Handeln oder Glauben belohnt wird. Und genauso empfängt man einen Platz unter den Heiligen. Auch dieser Platz ist nicht mit einem Verdienst verbunden. Hier geht es nicht um Heiligung, also das, was wir unter unseren Bemühungen verstehen, wenn wir ein Leben zu Gottes Ehre führen wollen, sondern hier geht es um die Absonderung als Heiliger. Es geht um ein Leben mit anderen Geheiligten. Wird Gott unser Vater, so bekommen wir gleichzeitig Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Herrn. Gemeinschaft in der Gemeinde Christi, hier in dieser Welt und in der zukünftigen Welt, also nach der Auferstehung. Um Christ zu werden, muss ich also im Grunde nichts tun. Christsein ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, die wir empfangen, nämlich die Sündenvergebung und den Erbteil bei den Heiligen Gottes, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben werden. Das sind die Geschenke, die wir im Glauben empfangen. Und letztlich stellt sich dann noch die Frage, warum werde ich erlöst? Das heißt, warum kann Gott uns überhaupt retten, wenn wir doch so weit weg sind von Gott? Wie können wir denn dann in den Empfang der Sündenvergebung kommen? Wie können wir denn Gemeinschaft mit ihm bekommen? Und zum Abschluss seiner Verteidigungsrede in Vers 23, da macht Paulus klar, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Beim Glauben an Christus geht es nicht um den Glauben an einen guten Menschen oder einen Lehrer, sondern es geht darum, was Christus gemacht hat. Es geht um Christi Tod und um seine Auferstehung. Tod und Auferstehung Christi sichern uns die Vergebung der Sünden und unseren Platz unter den Heiligen. Wir werden nicht Christen, indem wir einfach für Christus leben oder indem wir unser Vertrauen und unseren Glauben auf unsere Bemühungen setzen. Wir werden zu Christen, weil wir alles auf die Anstrengungen und Taten Christi setzen. Wenn wir an Christus glauben, dann erhalten wir vollständige Vergebung und sind vom Vater als heilig und gerechtfertigt in Christus akzeptiert. Aber als Paulus diesen Schluss gezogen hat, da hält es der Statthalter Festus nicht mehr aus. Das ist dann die Aussage, mit der er nicht mehr zurechtkommt. Und in Vers 24 hören wir es. Als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen, das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Es ist also ein sehr barscher Zwischenruf. Festus reicht es jetzt. Die Lebensgeschichte von Paulus, das war noch so weit in Ordnung für ihn. Aber wenn es jetzt darum geht, dass es ja irgendwo auch in sein Leben eingreift, das heißt, dass er verloren geht und Christus jetzt für ihn gestorben sein soll, dann sagt er, das will ich jetzt so nicht mehr hören. Das übersteigt das, was er auffassen kann. Und wenn der Stadt, also ich meine, wenn hier steht, mit lauter Stimme, dann ist das schon sehr bestimmt. Da heißt es nicht, Paulus, jetzt mach mal halblang, ist das alles in Ordnung, sondern er sagt eben ein Halt! Jetzt ist wirklich Schluss. Und das möchte ich jetzt nicht mehr hören. Und du bist völlig durcheinander. Das können wir uns im Grunde gar nicht mehr anhören. Er war die höchste weltliche Instanz, die in der Region da war. Er hätte alles Mögliche anweisen können. Und Paulus im Grunde ziemlich einschüchtern. Aber Paulus ist nicht eingeschüchtert durch diesen barschen Zwischenruf. Denn jetzt folgt eben der eindringliche Appell von Paulus an König Agrippa. Und alle Zuhörer sind jetzt, wir sind jetzt eben beim dritten Punkt. Der Appell zur Umkehr. Paulus fasst seine beiden Argumentationslinien zusammen, nämlich einmal die geschichtlichen Beweise und Argumente, durch die Christus sichtbar geworden ist, sowie die Vorhersagen der Propheten, also das gesamte Alte Testament, das dem Agrippa ja vertraut war. Und diese Vorhersagen der Propheten, die in Christus eingetreten sind. Vers 25, Paulus aber sprach: Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht dich sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist, denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Und den direkten Appell richtet er an König Agrippa in Vers 27. Glaubst du dem Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Dieser Appell ist zweifellos bemerkenswert, denn er war sowohl mutig als auch brillant. Mutig, weil er so direkt war. Immerhin war er an den König gerichtet. Also einmal wiegelt er das ab, was Festus ihm gesagt hat. Festus ist aufgebracht und er sagt: Festus, mit aller Ruhe, aber ich spreche im Grunde jetzt zu König Agrippa. Und dann macht er eine volle Breitseite an König Agrippa mit dem Evangelium. Im Grunde bringt er jetzt, könnte er sehr gut beide gegen sich aufbringen. Denn es war an den König gerichtet und dieser war dadurch in die Ecke getrieben. Und dann ist es immer sehr gefährlich, wenn ein König in die Ecke getrieben ist, kann er sich auch, kann er so reagieren, wie man es nicht möchte. Und trotzdem war es eben auch brillant, weil die geschichtlichen Aspekte betont werden, die Botschaft dadurch belegbar ist, also eben nicht auf Wunschdenken basiert, das, was ihm der Festus vorgeworfen hat. Paulus sagt nicht, er kennt die Wahrheit, weil er sie so stark fühlt, sondern er besteht darauf, dass es sehr rational ist, ein Christ zu sein. Und zweitens, in Vers 26 vereinnahmt er den König für seine Argumentation. Denn dem König war alles bekannt, was über Jesus berichtet wurde. Die Wunder, das leere Grab und die vielen Menschen, die bezeugen, den Auferstandenen gesehen zu haben, das wusste Agrippa. Er hat es jetzt wahrscheinlich zu eigenen Lebzeiten nicht erlebt, aber in seiner Königsfamilie war das bekannt und ganz sicher war darüber gesprochen. Und die Christen waren ja immer noch ein Gegenstand in Jerusalem. Und die Vorkönige, die Väter von Agrippa II., haben ja auch den ein oder anderen Christen eingesperrt und umgebracht. Also, das wusste Agrippa. Die Tatsachen waren also offenbar so bekannt, dass kein Gläubiger oder Gegner sie abstreiten konnte. Mochte also die Argumentation für den Römer Festus, der neu in der Region war, unglaubwürdig anhören, so wusste Paulus sehr wohl, dass Agrippa sie nicht verneinen konnte. Und Agrippa tat es auch nicht. Jesu Wirken und die anschließende Gründung der christlichen Gemeinde ist nicht im Verborgenen geschehen. Nicht in einer kleinen sektiererischen Gruppe, die den skurrilen Anweisungen und Offenbarungen ihrer Anführer folgt und in die schwer hineinzukommen ist. Sondern die höchsten Staatsämter, die gesamte Öffentlichkeit hat sich damit beschäftigt und Könige und Statthalter haben ernsthaft darüber gesprochen. Den direkten Appell an Agrippa: Glaubst du dem Propheten, Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Der brachte Agrippa in eine Zwickmühle. Wenn er zugibt, an die Propheten zu glauben, dann sieht es so aus, als würde er Paulus zustimmen. Würde er Paulus widersprechen und bekennen, dass er den Propheten nicht glaubt, dann bekäme er Probleme mit den religiösen Juden in Jerusalem. Und so kann Agrippa nur mit einer etwas ironisch klingenden Antwort seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. In Vers 28, da sagte Agrippa zu Paulus: Es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Und auch hier hat Paulus wieder die passende Antwort, die die gesamte Zuhörerschaft in den Empfang der evangelistischen Botschaft einbezieht. Vers 29, Paulus aber sprach: Ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen von diesen Fesseln. Und damit hatte Paulus alles zu seiner Verteidigung gesagt und das Evangelium gegenüber dem König verkündet und offensichtlich das letzte Wort in dieser Verhandlung. In den letzten Versen im Kapitel heißt es: Und als dies gesagt hatte, stand der König auf, ebenso der Statthalter und Bernice und die beiden, und die bei ihnen saßen. Und sie zogen sich zurück und redeten miteinander und sprachen: dieser Mensch tut nichts, was den Tod oder Gefangenschaft verdient. Agrippa aber sprach zu Festus: Man könnte diesen Menschen freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Abschließend bleibt Paulus also in Gefangenschaft und wird nach Rom geschickt. Die einlenkenden Worte, die Agrippa jetzt hier gibt, die spielen im Grunde keine Rolle, weil er eben in der Sache auch nichts zu entscheiden hat. Insofern konnte Agrippa locker davon sprechen: Lass ihn doch frei, Festus. Aber für Festus sah das ein bisschen anders aus. Würde ihn freilassen, dann würde er wieder Ärger kriegen mit den religiösen Führern in Jerusalem, mit denen wollte er sich auch nicht verscherzen. Also war es für Festus das Einfachste: Ich schicke ihn weg nach Rom, ich bin ihn los, die Juden sind zufrieden, ich habe hier meine Ruhe. Das war für ihn die eleganteste Lösung. Im Übrigen wissen wir immer noch nicht, welchen Anklagepunkt er denn jetzt eigentlich dem Kaiser genannt hat. Werden wir auch nicht herausfinden. Aber Paulus, das wissen wir, Paulus ist nach Rom geschickt worden. Kommen wir also zum Schluss. Wir haben eine Verteidigungsrede des Paulus gesehen, die zu einem evangelistischen Angriff wird. Es war die letzte Verteidigungsrede des Paulus und die in der Apostelgeschichte aufgeschrieben ist. Und Paulus baut seine Verteidigung eben nicht nur auf grundsätzlichen Beweisen auf und logischen Zusammenhängen, sondern eben auf seine Lebensgeschichte. Er sagt, ich bin der Beweis, dass Christus lebt. Ich bin der Beweis, dass die Propheten richtig liegen, dass alles so stimmt und dass Christus eben tatsächlich auferstanden ist und dass das möglich ist, weil ich habe das Alte Testament studiert und Christus selbst hat mir die Augen geöffnet, das Evangelium zu verstehen. Er verschafft sich Glaubwürdigkeit, weil er eben selbst dieser strengsten jüdischen Glaubensrichtung angehört hat und die Christen eben sogar verfolgt hat. Durch die Schilderung seiner Bekehrung macht er deutlich, dass auch der schlimmste Feind des Christentums der Erlösung durch Gott nicht entkommen kann. Und damit schlägt er die Brücke zu seinen Zuhörern und spricht diese direkt an und konfrontiert sie persönlich mit dem Evangelium. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund und eben auch keine Rücksicht auf die hierarchische Stellung der Zuhörer oder was mit ihm anschließend vielleicht passieren könnte. Und da stellt sich für uns jetzt die Frage, ob wir auch so direkt argumentieren sollen wie Paulus, wenn wir die Gelegenheit haben, das Evangelium zu verkünden. Vielleicht erinnert ihr euch noch die letzte Predigt, die ich darüber gehalten habe, über Apostelgeschichte 21 bis 28. Da hatten wir gesagt, dass Paulus eben nicht auf eine Einladung wartet, sondern dass er verkündigt und auch ungefragt verkündigt und jede Gelegenheit nutzt, auch wenn er eine große Zuhörerschaft hatte. Und ich hatte gebeten, dass wir mal überlegen, ob wir mit unserem Zeugnis von Christus eben auch aufdringlicher sein könnten, ob wir uns nicht des Evangeliums schämen sollten, sondern lieber einfach bekennen sollten. Auch unter diesem Aspekt ist jetzt also zu überlegen, wie wir das Evangelium verkünden können und wo uns Paulus ein Vorbild ist. Ganz sicher, wenn wir das gesehen haben, gelesen haben, ist er uns ein Vorbild und sollten wir in jedem Fall auch so ruhig und so selbstbewusst das Evangelium weitergeben und mutig. Und wir sollten dann auch zu jedem Zeitpunkt in unseren Diskussionen mit Nicht-Christen darauf achten, dass wir diese Form und diese Ruhe bewahren. Das ist also ganz unstrittig. Aber Paulus war nicht nur selbstbewusst, sondern er war auch extrem schonungslos in seiner Argumentation. Paulus war sehr direkt und er gab Agrippa keine Möglichkeit, seinen Argumenten leicht und elegant zu entkommen. Also auf seine Frage, glaubst du dem Prophetenkönig Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da konnte Agrippa keine gute Antwort geben, ohne sich in Schwierigkeiten zu bringen. Sollten wir uns also Paulus auch hier zum Vorbild nehmen und in unseren Diskussionen ebenfalls so vorgehen? Diese Frage lässt sich eben nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern immer mit einem kommt drauf an. Also unser Mut ist sicher auch abhängig von der Situation. Ich denke, man kann sagen, je öffentlicher eine Diskussion geführt wird, desto direkter dürfen wir argumentieren. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass die Botschaft nicht ankommt und verwässert. In einer öffentlichen Diskussion hat man in der Regel nicht besonders viel Gelegenheit zu sprechen. Also müssen dann die Sätze gut formuliert sein, präzise und auf ein Ziel, auf die Botschaft hinführen, die Botschaft konkret nennen. Weil man weiß nicht, wie oft man dann in einer größeren Öffentlichkeit die Gelegenheit noch bekommt. Aber je privater der Rahmen ist, desto vorsichtiger und sanfter sollten wir sein und zuhören. Einzelne Personen sollten wir mit unseren Argumenten nicht in die Ecke treiben, wenn sie im Gespräch nicht entsprechend erwidern. Wenn wir jemanden vor uns haben, der sowieso nur schweigt, den brauchen wir dann nicht die ganze Wucht unserer Argumente um die Ohren hauen, weil er wird es wahrscheinlich sowieso nicht mitbekommen. Es muss also schon irgendwo in einem Dialog sein. Da müssen wir also vorsichtig mit umgehen. Mut ist auch abhängig von unserer Kenntnis und Weisheit über die Schrift und das Evangelium. Paulus war sicher einer der besten Evangelisten, die es je gegeben hat. Er kannte sich extrem gut aus im Alten Testament Er war ein Lehrer für jüdische Theologie und trotzdem hat er sich mehrere Jahre zurückgezogen, um das Evangelium zu verstehen. Wir lesen das in Galater 1. Nach seiner Bekehrung vor Damaskus ist er raus und dann hat er sich erstmal 3 Jahre zurückgezogen. Und dann ist er erst in den Verkündigungsdienst getreten. Und in diesem Dienst hat er über viele Jahre mehrere Stunden am Tag mit Nichtchristen in Diskussionen über das Evangelium verbracht. Paulus war also nicht nur gut ausgebildet, er war auch noch extrem geübt in diesen Diskussionen über den Glauben. Er wusste, was er tat, nicht nur durch sein Talent, sondern eben auch durch reine Übung. Auch das werden wir schon in unserem eigenen Leben festgestellt haben. Je öfter wir über das Evangelium mit jemandem sprechen, desto leichter geht es, desto weniger Überwindung kostet es uns und desto eher haben wir die passenden Argumente. Damit wir also ähnlich schlagfertig, zielstrebig und durchdacht argumentieren können, benötigen die meisten von uns, wenn nicht alle, noch erheblich mehr Übung, um annähernd so brillant wie Paulus zu argumentieren. Und Mut ist auch abhängig von unserem geistlichen Urteilsvermögen. Paulus war ein gottesfürchtiger und frommer Mann. Und wahrscheinlich konnte er Agrippas Zustand einschätzen und er war der Auffassung, dass Agrippa für so einen Schlag, den er ihm verpasst hat, auch reif war, dass er das vertragen konnte. Die meisten Diskussionen, die wir mit Nichtchristen führen, sind eher privat. Und die wenigsten von uns haben so viel Wissen und Scharfsinn wie Paulus. Insofern sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir in lange intellektuelle Debatten mit Nichtchristen einsteigen. Und wenn wir es tun, dann sollten wir nicht versuchen, unseren Gesprächspartnern Fallen zu stellen, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Wir können die Argumente des Evangeliums präsentieren und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott die Herzen bewegt. Unsere Argumentationsschärfe wird kein Herz zur Umkehr wenden, sondern Gott beschneidet die Herzen. So wie wir es in unserem Jahreslernvers auch dabei hatten, 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du lebst. Es ist also Gott, der wirkt. Es sind nicht wir. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, das evangelistische Gespräch zu üben, indem er einfach anfängt zu bekennen. Und daraus werden sich dann früher oder später Gespräche ergeben. In unserer Gemeinde haben wir mit den evangelistischen Spaziergängen die Möglichkeit, in einem ganz offenen Rahmen zu bekennen und das Gespräch zu suchen und zu üben. Und mit Fritz haben wir sogar noch jemanden, der uns zeigt, welche Gesprächseröffnungen möglich sind, wie Gesprächsführung gestaltet werden kann und wie wir zu den Kernfragen des Evangeliums kommen. Die Übung dieser strukturierten Gespräche wird jedem Einzelnen von uns helfen, das Evangelium weiterzugeben. Doch bei all dieser Technik, die wir dann irgendwo auch lernen können, dürfen wir eben nicht vergessen, wenn Paulus, der große Evangelist, jetzt den Agrippa so zugesetzt hat. Wir wissen nicht, ob die Verkündigung des Paulus gegenüber dem Agrippa zu einer nachhaltigen Veränderung geführt hat. Wir wissen nicht, ob unsere Gesprächspartner, die wir finden, zum rettenden Glauben geführt werden. Gott ist es, der die Herzen zur Umkehr führt, doch hat er uns den Auftrag zur Weitergabe des Evangeliums gegeben. Markus 16, Vers 15. Und damit schließe ich. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.